HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Die Europawahlen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Europa vor tiefgreifenden Herausforderungen steht. Europa wurde in den letzten 10 Jahren auseinanderdividiert. Das ist Europa heute, ein Konstrukt, dem Spaltung von mehreren Seiten droht.
Wenn man Engländer auf den Brexit anspricht, kann man fast sicher sein, Leute über 70 Jahre sind absolut für den Brexit. Bei den Jungen verhält es sich praktisch genau umgekehrt.
Die meisten, die hier tatsächlich auf der Straße auch mobil machen, die gehören zu zwei sehr gegensätzlichen Lagern, nämlich diejenigen, die jetzt die Hoffnung haben, dass man den Brexit doch noch ganz abwenden kann. Also das sind diejenigen, die wir im Hintergrund hier auch mit den Europa-Flaggen sehen.
Europa geht durch mich, Europa geht durch mich, Europa.
Ich finde, wir sollten diesen Moment mit so vielen begeisterten Europäern noch eine Weile festhalten.
Für die jungen Leute ist es heute selbstverständlich, sich als Europäer zu fühlen, die Grenzen zu überschreiten. Das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte.
Europa geht durch mich, Europa.
Eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Heute Abend noch wird sich klären, ob Theresa May weiter kämpfen kann für einen einigermaßen geregelten Brexit. Ihre eigene Partei hat einen Misstrauensantrag gestellt. Die Abstimmung steht noch aus. Was dieses innerparteiliche Chaos bei den Tories für den Brexit bedeutet, das wird sich noch zeigen. Versuchen wir, das Knäuel zu entwirren. Der angepeilte Brexit-Termin, 29. März 2019, kann möglicherweise nicht gehalten werden. Das hängt jetzt davon ab, ob Theresa May abgesiegt wird von ihrer Partei. Wenn ja, dann wird vermutlich die bis zum 21. Januar im britischen Unterhaus angesetzte Abstimmung über den Brexit-Vertrag mit der EU auch nicht stattfinden, jedenfalls nicht bis dahin. Weitere Zugeständnisse der EU hat Theresa May bei ihren jüngsten Gesprächen ja nicht erreicht. Und sie werden mit dem heutigen Tag noch unwahrscheinlicher. Um es mit Friedrich Schiller zu sagen, das ist Sturm.
Aus der Wolke quillt der Segen, strömt der Regen. Aus der Wolke ohne Wahl zuckt der Strahl. Hört ihr's wimmern hoch vom Turm? Das ist Sturm.
Eines allerdings steht schon jetzt fest. Das Ringen um den Ausstieg der Briten aus der Europäischen Gemeinschaft hat so viele Menschen wie lange nicht mehr dazu gebracht, sich laut und vernehmbar zu Europa zu bekennen. Brexit-Gegner demonstrierten in London, selbst in Krisenländern wie Italien wird nicht mehr ernsthaft von der Auflösung des Euro gesprochen. In 5 Monaten ist Europawahl. Die Kandidaten laufen sich warm, die Wähler auch. Könnte aus dieser Wahl seit langem wieder eine EU der Bürger hervorgehen? Auch dieser Frage wollen wir nachgehen heute Abend. Auf die Straße für Europa. Neue Chancen durch den Brexit. HR2 Kultur der Tag. Für Theresa May geht es heute Abend um alles. Sie will mit allen Mitteln kämpfen, hat sie am Vormittag gesagt, nachdem klar war, dass es in ihrer Partei genügend Abgeordnete gibt, die ihr das Vertrauen entziehen. Schriftlich. 48 Briefe kamen zusammen. 158 Stimmen braucht May, um den Misstrauensantrag abzuschmettern. Genauso viele Stimmen bräuchten ihre Gegner, denn es sind insgesamt 315 konservative Unterhausabgeordnete, die entscheiden. Anne Demmer über den heutigen Tag im Königreich.
Als sich Theresa May heute bei der wöchentlichen Fragestunde vor die Abgeordneten im britischen Unterhaus stellte, hatte sie die Lacher zumindest kurz auf ihrer Seite, als sie ankündigte:
Mr. Speaker, today I will have meetings, possibly many meetings with ministerial colleagues and others.
Sie habe heute Meetings, wahrscheinlich sehr viele Meetings mit Ministern und Kollegen. Die britische Premierministerin kämpft um ihre politische Zukunft. Doch es gibt Grund zur Zuversicht. Laut Umfragen von britischen Medien hat May bereits die Mehrheit der konservativen Abgeordneten hinter sich. Es wäre eine herbe Niederlage für die Brexit-Hardliner. Der konservative Abgeordnete Andrew Bridgen ist einer der 48, die einen Antrag für das Misstrauensvotum eingereicht haben.
We are the Brexiteers. At the end of the day, we're trying to save Brexit.
Wir sind die Brexiteers. Am Ende des Tages sind wir es, die den Brexit retten. Wir haben Monate mit dem Brexit-Plan von Theresa May verschwendet. Wie viele haben das Kabinett aus Protest verlassen?
Der einflussreiche Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg hatte bereits vor einigen Wochen einen Versuch gestartet, ein Misstrauensvotum anzuschieben. Doch die nötigen 48 Anträge kamen nicht zusammen. Heute twitterte er: Das Land braucht eine neue Führung. Es ist Zeit für Theresa May zurückzutreten. Der Finanzminister Philip Hammond stellt sich hinter Theresa May.
The Prime Minister will have the support of the great majority.
Es ist klar, dass sie eine große Mehrheit der konservativen Abgeordneten hinter sich haben wird und wir damit die extremen Kräfte schlagen werden, die eine ganz eigene Agenda verfolgen, die nicht im Sinne der Briten und der Wirtschaft ist.
Der Parteichef der Liberaldemokraten, Vince Cable, erklärte, auch wenn Theresa May das Misstrauensvotum überstehe, ändere das nichts an dem unakzeptablen Brexit-Abkommen.
Wie kommen wir da raus? Und die Möglichkeiten, die wir haben, schrumpfen. Die Opposition hätte eigentlich die Pflicht, ein Misstrauensvotum anzuschieben. Und ich denke, es ist der Moment gekommen, die Entscheidung zurück an die Bürger zu geben.
Das Parlament ist zutiefst über das Abkommen gespalten. Eine Mehrheit ist nach wie vor nicht absehbar. Den Termin für die Abstimmung über den Brexit-Deal hatte Theresa May in letzter Sekunde Anfang der Woche abgesagt. Der oppositionelle Labour-Chef Jeremy Corbyn forderte heute:
Die Premierministerin hat ihren Deal ausgehandelt. Sie hat uns gesagt, dass es der bestmögliche Deal ist. Jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr. Sie kann nicht mehr weglaufen. Sie muss es nun zur Abstimmung vorlegen.
Der größte Konfliktpunkt bleibt der sogenannte Backstop. Die Auffanglösung soll eine harte Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland vermeiden. Die EU ist nicht bereit, den Austrittsvertrag erneut zu öffnen. Morgen will Theresa May eigentlich zum EU-Gipfel nach Brüssel reisen. Sie warnt:
A change of leadership in the Conservative Party now.
Ein Wechsel in der Führung ist ein Risiko für die Zukunft unseres Landes. Es bedeutet weitere Unsicherheit in einem Moment, in dem wir es am wenigsten gebrauchen können. Ein neuer Premierminister hätte keine Zeit mehr, ein Austrittsabkommen neu zu verhandeln. Die erste Aufgabe wäre es also, Artikel 50 zu verlängern. Der Brexit könnte herausgezögert werden oder er wird ganz gestoppt.
Delaying or even stopping Brexit.
Sollte May doch verlieren, auch wenn es derzeit nicht danach aussieht, müssen die konservativen Tories einen neuen Parteichef wählen, der auch das Amt des Premierministers übernimmt.
Gegen 22 Uhr heute Abend wird mit einem Abstimmungsergebnis gerechnet in London. Anthony Gleese ist Politologe an der Universität in Buckingham. Schönen guten Abend, Herr Professor Gleese.
Guten Abend, Frau Wenz.
Die Buchmacher gehen ja davon aus, dass May das übersteht heute. Wie steht es denn um Theresa May aus Ihrer Sicht?
Ja, wenn man Vertrauen in den Abgeordneten der Tory-Partei haben kann, dann ist Frau May für bestimmt ein Jahr sicher, denn sie hat mehr als 50% der Stimmen. Bloß, wir wissen, die Abgeordnete im Unterhaus der Tory-Party, auch ihre Kollegen im Kabinett, die sagen das eine und die wählen das andere. Und wir können nicht mit ganzer Sicherheit sagen, dass sie durch ist, aber es scheint so. Das Gefühl hat man, sie war heute im Unterhaus sehr, sehr kämpferisch und energisch. Und man darf nie bei Frau May vergessen, die ist eine eiskalte Pokerspielerin. Und diese Männer sind meist Männer, die sie angreifen. Die wissen nicht genau, wie hart Frau May sein kann.
Wenn man sich die letzten Monate anschaut, in denen Theresa May überall einen wirklich schweren Stand hatte, im eigenen Land und in der EU, dann fragt man sich, warum sie diesen Brexit so unbedingt durchziehen will, obwohl sie doch eigentlich dagegen war. Haben Sie eine Antwort auf diese Frage gefunden?
Die Frage ist sehr gut und ich denke auch selber oft darüber nach. Und wenn man mit Kollegen von Frau May spricht, die sagen zwei Sachen immer. Erstens, dass sie eiskalt ist. Und zweitens, dass für sie als die Tochter eines Pfarrers die Politik ist eine Frage des Pflichtes. Sie tut dies aus einem Pflichtbewusstsein. Sie war Remainer aus wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Gründen. Sie hat ihre Meinung nicht geändert. Und wenn man die Frage direkt an Sie stellt, meinen Sie, dass wir mehr Geld haben, wenn wir aus der EU sind, will sie dazu keine Bemerkung machen. Sie sagt bloß, die Zukunft wird sonnig sein und wir müssen Vertrauen an Großbritannien haben. Sie ist also ziemlich ehrlich in dieser Sache. Und ich glaube, ihr christliches Bewusstsein führt sie dazu, einen Deal zu haben, den sie meint, ist gut, nicht nur für die Mehrheit der Brexiters, nicht für alle, aber für die Mehrheit, und vielleicht auch gut für die Mehrheit von Remainers.
Mhm. Das ist auch eine Interpretation von Close Your Eyes and Think of England. Angenommen, Theresa May würde heute gestürzt. Was wäre denn dann? Wie würde eine neue Regierungsbildung aussehen? Können die Tories so einfach einen neuen Premier bestimmen?
Dann würde wirklich der Sturm ausbrechen in Großbritannien. Denn nicht nur eine politische Krise, nicht nur eine Staatskrise, sondern auch eine Verfassungskrise. Denn was heute gewählt wird, ist nicht durch das Unterhaus über Frau Mays Deal. Das ist innerhalb der Tory-Partei und über die Führerschaft von Theresa May. Und für Theresa May ist Premierministerin, weil sie die Führerin der Tories ist. Aber wenn sie nicht mehr Führerin der Tories ist, kann sie immer noch Premierministerin sein. Das ist eigentlich eine Sache, verfassungspolitisch gesehen, für die Königin. Die Königin ist hier im Hintergrund bestimmt. Also was passieren könnte, wäre, dass Theresa May, wenn sie verliert, sagt, okay, ihr könnt Boris Johnson meinetwegen als Führer haben, aber ich bleibe als Premierminister jedenfalls bis zum 1. April 2019, wo wir aus der EU sind. Das ist was geschehen kann. Das andere ist, dass Theresa May, wenn sie heute Abend gewinnt, sofort mit ihrem Plan zurück ans Unterhaus kommt und sagt, seht ihr, ich kann gewinnen, ihr müsst alle jetzt hinter meinem Plan stehen. Wenn sie verliert, dann ist es gut möglich, dass Großbritannien einfach am 29. März nächsten Jahres aus der EU herausscheidet, ohne Plan, ohne nichts. Und das wäre natürlich fürchterlich, fürchterlich für das arme britische Volk. Die haben wirklich nicht nur die Nase voll, die sind völlig verzweifelt, wenn wir sehen, wie die Politiker von ihrer eigenen Seite versuchen, ständig sie in den Rücken zu hacken.
Nun gibt es ja immer noch Menschen, die Hoffnung nicht ganz aufgegeben haben, auch nachdem ja der Europäische Gerichtshof am Montag gesagt hat, die Briten könnten auch ihren Antrag zurückziehen, könnten in der EU bleiben. Glauben Sie denn, dass die Briten irgendwann mit Überzeugung zurückkommen könnten in die EU, wenn sich die Hoffnungen, die mit dieser Unabhängigkeit verbunden sind, dann eben doch nicht erfüllen?
Es ist möglich, Frau Renz, denn was man nicht vergessen muss, ist, dass es heute Abend ist es eine Frage der Mathematik im Unterhaus. Das wird auch eine Frage der Mathematik im Unterhaus sein, wenn es zur Wahl um Theresa Mays Plan kommt. Und was das Volk darüber denkt, das spielt wirklich gar keine Rolle. Es ist eine Frage, was die Abgeordneten denken. Und wir wissen, eine Mehrheit, eine ziemlich große Mehrheit im Unterhaus ist gegen den Brexit. Und wenn da keine Entscheidung getroffen kann, dann ist es möglich, Frau May wird zum britischen Volk sagen, wir brauchen eigentlich ein zweites Referendum, wo ihr über meinen Plan oder ein Verbleiben in der EU abstimmen könnte. Und ich habe, wissen Sie, seit Jahren gesagt, die Ehe der Briten mit der EU, dass diese Ehe ist aus, das muss man anerkennen. Es ist fürchterlich, ich bin selber Remainer, aber so ist es dann. Und wenn die EU klug ist, und ich glaube, sie hat sehr klug gehandelt, nicht böse gehandelt, klug gehandelt, dann ist es möglich, dass wenn die Briten einmal das spüren, was der Brexit eigentlich für ihren Lebensstandard bedeutet, in 10 Jahren klopfen wir wieder an der Tür.
Es hat ja schon so manches Paar ein zweites Mal geheiratet. Vielen Dank, Anthony Gleese. Großbritannien. Vom Glanz vergangener Zeiten ist nicht mehr viel übrig geblieben. Die große Seefahrernation hat viel Wasser geschluckt in den letzten Jahrzehnten. Bezeichnenderweise versprechen sich die britischen Fischer vom Brexit, dass sie die Fischgründe 12 Seemeilen vor der Küste wieder exklusiv befischen können. Hoffen wir, dass kein Wal ins Netz geht. Sonst geht das am Ende aus wie bei Moby Dick.
Auf einmal wogten und wallten die Wasser ringsum im weiten Kreise und steilten sich jäh auf, als strömten sie über einem schnell auftauchenden Eisberg nach allen Seiten hinab. Ein dumpfes Grummeln ertönte, ein unterirdisches Grollen. Und dann stockte allen der Atem, als behangen mit nachschleifenden Leinen, Harpunen und Lanzen eine mächtige Masse schräg aus der See in voller Länge in die Luft schoss. Von dünnen Dunstschleiern umhüllt, schwebte sie für einen Wimpernschlag in der regenbogenbunt schillernden Luft und schlug dann wieder schwer aufs Meer. 30 Fuß schossen die Wasser blitzend empor, wie Fontänengarben, zerstoben in einem Gischtschauer und versanken in brodelnden Ringen, die wie frische Milch um den Marmorrumpf des Wales schäumten.
Auf die Straße für Europa, neue Chancen durch den Brexit, HR2 Kultur der Tag. Staines-upon-Thames, eine Kleinstadt rund 30 Kilometer von London entfernt. Staines gilt als spießig und kleinbürgerlich. In Staines haben die Menschen beim Referendum, so wie man es erwartet hatte, mehrheitlich für den Brexit gestimmt. Friedbert Meurer war für uns gestern dort, um die Stimmung einzufangen. Da war vom Misstrauensvotum noch nicht die Rede. Aber zufrieden mit May sind viele dort nicht.
Ein Metzger preist britisches Rinderfilet an für 20 Pfund das Kilo. Lammkoteletts eingelegt in Minze gibt es für nur 10 Pfund für 3 Stück. Es ist Markttag in Staines-upon-Thames, das Wetter nasskalt. Ein Senioren-Ehepaar verweilt für einen Moment vor dem Backstand mit den frischen Scones, dem englischen Gebäck, das man zum Nachmittagstee nimmt, mit Clotted Cream, also Rahmbutter, und Marmelade.
Oh, she's too weak. She's too weak.
Theresa May ist zu nachgiebig, meint die ältere Dame auf die Frage, wie zufrieden sie mit ihrer Premierministerin ist. Sie hätte uns längst aus der EU herausführen sollen, keine Frage.
She didn't need to negotiate. She should have just told Europe we was leaving.
Ihr Ehemann sieht es genauso. Wir hätten gar nicht verhandeln sollen. Sie hätten einfach der EU sagen sollen, wir gehen. Ich gebe gar nicht einmal so sehr Deutschland die Schuld. Das ist ein großartiges Land. Aber die Franzosen sind immer ein Volk von Abstaubern gewesen. Französische und britische Fischer haben sich vor kurzem im Ärmelkanal eine heftige Auseinandersetzung auf hoher See um Jakobsmuscheln geliefert. Für das ältere Ehepaar ist die Sache eindeutig. Wir brauchen für den Brexit keinen Vertrag. Wenn ihr fies zu uns seid, können wir das auch. Staines ist eine Kleinstadt westlich von London, nur 10 Kilometer entfernt vom wohlhabenden Windsor. Aber Staines hat keinen guten Ruf. Es grenzt nah an den Flughafen Heathrow. In der Stadt wohnen viele Einwanderer aus Indien, Pakistan oder der Karibik. Ein Ehepaar erzählt, sie hätten früher in Richmond gewohnt. Das könnten sie sich nicht mehr leisten. In Richmond, 20 Kilometer weiter Richtung London, wohnen viele EU-Bürger, die als Banker in der City ihr Geld verdienen. Viele in Staines und andernorts, die für den Brexit gestimmt haben, haben sich das alles viel einfacher vorgestellt. Vor allem ist es ermüdend, wie ewig lange alles dauert. Der Handelsminister Liam Fox hatte einmal versprochen, die Verhandlungen mit der EU würden die einfachsten in der Weltgeschichte werden. An einem Imbissstand gibt es Hotdogs und Pommes frites. 2 junge Männer machen gerade Pause. Sie haben beide für Remain gestimmt, also für den Verbleib in der EU. Wenn man Engländer auf den Brexit anspricht, kann man fast sicher sein, Leute über 70 Jahre sind absolut für den Brexit. Bei den Jungen verhält es sich praktisch genau umgekehrt. Sie erschrecken jetzt angesichts der Konsequenzen, die das hat. Die EU bezahlt doch Straßen, Gebäude oder sponsert die Unis hier. Daran haben die Leute nicht gedacht. Wir reden über eine 2. Volksabstimmung, die vor kurzem noch undenkbar war. Jetzt findet die Idee immer mehr Zuspruch. Nicht hier in Staines, auch wenn man für die EU ist. Ich hielte ein neues Referendum nicht für fair. Dann wird so lange abgestimmt, bis man das Ergebnis hat, das man will. Es sollte bei einer Volksabstimmung bleiben. Das ältere Ehepaar von eben hat da sowieso eine klare Meinung. Ein neues Referendum, das wäre Betrug. Ich bin definitiv dagegen. Die Leute haben sich entschieden und darum geht es doch in der Demokratie. Jetzt bestellt sich auch das ältere Ehepaar einen Hotdog. Er wird von einem Zuwanderer gegrillt. Der Mann im Imbiss kommt aus Griechenland, lebt aber schon seit 27 Jahren in Großbritannien. Seine Kinder hätten längst den britischen Pass.
The old people, 100% they afraid the immigrants.
Die Älteren hier haben hundertprozentig Angst vor den Einwanderern. Okay, sie sehen aber nicht, dass doch Firmen aus anderen Ländern der EU sich in London ansiedeln und Jobs bringen.
New offices and new job.
Fremdenfeindlichkeit spüre er nicht. Er versteht die Ängste der Älteren. Letzte Umfragen zeigen, dass Zuwanderung nicht mehr die ganz große Sorge der Briten ist. Die Zahlen gehen zurück, vor allem bei Zuwanderern aus den EU-Staaten. Auch einst glühende Brexiteers sind ein wenig skeptisch geworden. Sie wollen immer noch raus aus der EU. Aber ob es wirklich so viele Vorteile bringt? Noch einmal abzustimmen wäre Zeitverschwendung. Wir haben schon abgestimmt. Aber ich glaube, einige würden jetzt etwas anders abstimmen. Ich verstehe das jetzt etwas besser als beim letzten Mal. Es ist einfach so, dass sie das alles nicht genug verstehen.
Sie verstehen es nicht, aber manche verstehen inzwischen, dass es kompliziert ist und sicher nicht weniger kompliziert wird nach dem Brexit. Die Angst vor dem Fremden, zumindest wenn es sich um EU-Bürger handelt, ist ein bisschen zurückgegangen, hat Friedbert Meurer aus Staines-upon-Thames berichtet. Rund 3,6 Millionen EU-Bürger leben derzeit in Großbritannien. Viele spüren schon längst, dass die Zeit der großen Freizügigkeit vorbei ist. Seit der Brexit beschlossene Sache ist sowieso. Axel Antoni ist Sprecher der 3 Millionen, der 3 Million, einer Organisation, die den durch den Brexit total verunsicherten Menschen eine Stimme gibt. Schönen guten Abend, Herr Antoni.
Guten Abend.
Wenn Sie hören, wie die Menschen in Staines über den Brexit denken, dass manche Ältere immer noch sagen, man bräuchte gar keine Verhandlungen mit der EU, man könne einfach gehen. Was denken Sie da?
Wir haben, erstmal kann man nur sagen, momentan kann man mit dem Kopf schütteln, aber wir haben 2,5 Jahre jetzt seit dem Referendum keine Debatte geführt über das, was wirklich passieren soll. Die Debatte findet erst jetzt im Parlament statt und wurde gerade erst von Theresa May abgesagt.
Was ist denn für Sie der wichtigste Punkt, die größte Unsicherheit, wenn der Brexit kommt?
Wir wissen nicht, wie der Brexit aussieht. Das ist die größte Unsicherheit. Wir haben momentan Chaos in der Regierung. Wir haben 900 Tage seit dem Referendum. Es verbleiben noch 107 Tage, um das Ganze zu klären vor dem 29. März. Und wir wissen immer noch nicht, welchen oder ob wir einen Brexit bekommen.
Und wenn Sie sagen, die Debatte darüber ist noch gar nicht gelaufen, jetzt wird die Debatte möglicherweise auch von einer anderen wieder überlagert, nämlich durch die Theresa May. Haben Sie denn noch Hoffnung, dass noch debattiert wird, bevor es ernst wird?
Also den Zustand, den wir jetzt haben, das muss ich ganz krass ausdrücken, wir haben eine Art Zombie-Regierung. Das heißt, die Regierung, selbst wenn Theresa May heute Abend überlebt als Premierministerin, das nächste Misstrauensvotum steht schon wieder an im Parlament. Diesmal gegen die ganze Regierung. Und es wird schwierig sein, in den nächsten 107 Tagen da eine Lösung zu finden.
Sie leben nun schon seit 20 Jahren in England. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit den Engländern? Werden Sie als Nicht-Brite inzwischen anders behandelt als, sagen wir, noch vor 3 oder 4 Jahren?
Also ich lebe seit 20 Jahren in Großbritannien und ich lebe hier gerne und die Briten sind ein sehr, sehr nettes Volk und das heißt schon so, dass ich mich wohlfühle, aber die Stimmung hat sich in den letzten 3 Jahren geändert. Ich habe mich als Teil gefühlt von Großbritannien. Großbritannien ist mein Zuhause, das Zuhause von 3,6 Millionen anderen Europäern und plötzlich... wenn man an den Zeitungsständen vorbeigeht, steht Immigration hier, Immigration da, Schuld an der Überlastung der Krankenhäuser, Schuld an den Preisen in den Geschäften. Man fühlt sich dann schon ein wenig angegriffen.
Aber es gab ja durchaus auch die anderen Stimmen. Also viele Tausende sind auf die Straße gegangen und haben für Europa demonstriert.
Das ist richtig. Also die Stimmung in den letzten 2 Jahren hat sich doch gedreht. Also obwohl das Land, die Stimmung sich, also die Meinungen sich nicht unbedingt verändert haben. Zumindest haben sich beide Seiten der Debatte ein wenig, oder zumindest die Seite, die das gerne verbleiben möchte in der EU, ist lauter geworden. Ist größer geworden und es scheint, dass sich die Stimmung im Land ein wenig kippt, und zwar zum Verbleib der EU.
Wie empfinden Sie denn das Engagement der EU für die in Großbritannien arbeitenden und lebenden EU-Ausländer? Gibt es da irgendwie Unterstützung? Fühlen Sie sich da gut aufgehoben?
Ja und nein. Wir gehen auf diesen No-Deal-Brexit, also auf dieses Nicht-Abkommen. Darauf läuft es momentan hinaus, wenn wir es in den nächsten 107 Tagen nicht schaffen, eine Lösung zu finden. Und in der Hinsicht fühlen wir uns als EU-Bürger von der EU-Kommission in Stich gelassen ein wenig. Wir bitten und betteln darum, dass das, was jetzt schon an Bürgerrechten abgeschlossen ist und beschlossen ist, dass das umgesetzt wird, egal welchen Brexit wir bekommen. Und da stoßen wir leider bei der EU-Kommission auf taube Ohren. Und wir hoffen, dass der Europarat, das heißt die Regierungschefs, und da gucken wir auch nach Berlin zu Frau Merkel und zu Herrn Maas, dass die Regierungschefs der Kommission sagen, dass die Bürger, die im Ausland leben, also in Großbritannien leben, dass diese Bürger beschützt werden müssen. Wir sind die Kinder Europas.
Wie sehen Sie die Zukunft der 3 Millionen?
Es ist eine emotionale Achterbahnfahrt, was hier momentan abgeht für uns. Also mal haben wir gute Neuigkeiten, mal haben wir schlechte Neuigkeiten. Die Zukunft ist sehr ungewiss. Die britische Regierung hat uns eine Garantie, ein Bleiberecht versprochen. Das ist aber momentan noch nicht im Gesetz festgelegt und kann auch jederzeit die Rechte, die damit verknüpft sind, können auch jederzeit, wenn es zu einem Nicht-Abkommen kommt mit der EU, jederzeit geändert werden. Das macht einem schon Angst und Bedenken.
Axel Anthony, Sprecher der 3 Millionen, ganz herzlichen Dank. Die große Seefahrernation im Kampf gegen den Sturm. Zurück zu Moby Dick. Der Wal ist schuld. Er hat Kapitän Ahab das Bein abgebissen. Nun muss er büßen. Kapitän Ahab ist zurück, um Rache zu üben. Aber der Wal fühlt sich nicht schuldig. Die See ist gnadenlos. Inselbewohner sollten das wissen.
Während die Männer der beiden Boote noch auf den Wellen trieben und ihre Arme nach den kreisenden Leinballien, Riemen und anderem Bootsgerät ausstreckten, während der kleine Flask wie eine leere Flasche auf- und abtanzte und seine Beine anzog, um den gefürchteten Hairachen zu entgehen, und Stubb lautstark nach jemandem rief, der ihn auffischen möge, während der alte Mann nun, da seine Leine gerissen war, in den sahnig schäumenden Teich hineinpullen ließ, um zu retten, wer zu retten war, während dieser wilden Zusammenballung von 1000 Gefahren wurde Ahabs noch unversehrtes Boot plötzlich wie von unsichtbaren Drähten gen Himmel gezogen, als der weiße Wal pfeilschnell senkrecht aus der See emporschoss, seine breite Stirn gegen den Boden des Bootes rammte und es in die Luft warf, wo es sich mehrmals überschlug und mit dem Dollbord aufs Wasser fiel. Ahab und seine Männer kämpften sich mühsam darunter hervor, wie Seehunde aus einer Unterwasserhöhle.
HR2 Kultur der Tag. Während in Großbritannien das positive Gefühl der EU gegenüber nicht stark genug ist, um sich durchzusetzen, vollzieht sich in anderen EU-Staaten seit der Brexit-Entscheidung eine Hinwendung zu Europa. Wenn auch noch vorsichtig, aber wahrnehmbar. Die Bewegung Pulse of Europe zum Beispiel hat Tausende für Europa auf die Straße gebracht. Der drohende Brexit hat manche nachdenklich werden lassen. Auch die Bedrohungen unserer Werte, der Demokratie, der Presse- und Meinungsfreiheit, der Menschenrechte durch diverse Autokraten um uns herum hat manchem vor Augen geführt, welcher Schatz Europa ist und wie zerbrechlich. Nächstes Jahr stehen Wahlen für das Europäische Parlament an. In Brüssel bereitet man sich vor. Der bevorstehende Brexit hat wahrscheinlich für beide Seiten, für Brüssel und London, negative Folgen. Aber er könnte ja auch etwas Gutes haben. Die verbleibenden 27 Staaten geben sich so einig wie nie. Birgit Radatz hat in Brüssel die Stimmung eingefangen, rund ein halbes Jahr vor den Europawahlen.
Blut ist dicker als Wasser. So lautet ein oft zitiertes Sprichwort und soll heißen, die Familie steht im Zweifelsfall über allem. Die EU lässt sich durchaus als Familie begreifen, eine oft zerstrittene zwar, aber in Zeiten des Brexits eine plötzlich geeinte Union. Das prophezeite EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bereits im März dieses Jahres.
Der Brexit, so bedauerlich und schmerzhaft er auch sein mag, wird die Europäische Union auf ihrem Marsch in die Zukunft nicht stoppen können. Wir machen weiter.
Die entfernte Tante von der Insel, die sowieso fast nur zu Weihnachten und Ostern vorbeigekommen ist, will also gar nicht mehr teilnehmen an der Staatenfamilie. In einem Brief schreibt Premierministerin Theresa May, Großbritannien verlasse die EU. Ratspräsident Donald Tusk sagt, die Familie vermisse die Briten zwar schon jetzt, aber es gibt auch etwas Positives am Brexit. Er hat uns maßgeblich zusammengeschweißt. Und obwohl jedes einzelne EU-Mitglied zunächst seine ganz eigenen nationalen Bedenken beim Brexit hatte, konnten sich 27 verbleibende Staaten auf einen Kompromiss einigen. Denn in einem sind sie sich klar.
Der Brexit war von niemandem gewollt, zumindest nicht von uns in Brüssel.
So EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger. Und auch die Zahlen der jährlichen Meinungsumfrage des Europaparlaments sprechen eine deutliche Sprache. Hierfür wurden im April mehr als 27.000 Bürger zu ihrer Meinung über die EU befragt. Über 2/3 der Befragten sind davon überzeugt, dass ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert hat. So hoch war die Zustimmung seit 1983 nicht mehr. Und zum ersten Mal glauben auch mehr Europäer, dass ihre Stimme in der EU zählt. Der Brexit als Kitt einer gespaltenen EU? Kommissionspräsident Juncker sieht darin zumindest eine Aufgabe.
Viel zu lange war das, was die Menschen von Europa erwarteten, zu weit entfernt von dem, was Europa bieten und leisten konnte. Unsere Aufgabe wird es sein, deutlich zu machen, was Europa kann und was Europa nicht kann.
Was Europa kann, das werde sich, so hoffen viele, bei der kommenden Europawahl im Mai zeigen. Denn die Einigkeit könnte schnell verflogen sein. Die Herausforderungen für die Spitzenkandidaten der Parteien sind größer denn je. Da wäre zum einen die Angst vor einem Anstieg der nationalpopulistischen Parteien im Parlament. Die, so die Befürchtung, könnten die EU spalten. Der Spitzenkandidat der AfD, Jörg Meuthen.
Die grünen Utopisten wollen eine Art, Alexander Gauland hat es gesagt, EU-DSSR. Wir, liebe Freunde, wir wollen ein Europa der Vaterländer.
Um die Spaltung der EU zu verhindern, hat der Spitzenkandidat der europäischen Konservativen sowie der CSU, Manfred Weber, seinen ganz eigenen Masterplan.
Ich möchte Kommissionspräsident der Europäischen Union werden. Ich möchte Europa führen, eine bayerische, eine deutsche, eine europäische Richtung geben. Und ich bin im Herzen und im Kopf überzeugter Europäer. Und ich lasse mir vor keinem Populisten auf diesem Kontinent einreden, dass das ein Widerspruch ist.
Egal, wer das am Ende werde, die EU müsse zusammengehalten werden, so die Spitzenkandidatin der Grünen im Europaparlament, Ska Keller.
Wer Kommissionspräsident werden will, der muss sich auch ganz klar einsetzen für die Werte Europas. Denn die sind das, was die Europäische Union zusammenhält. Das Versprechen, dass überall die gleichen Rechte für alle Bürgerinnen und Bürger gelten.
Auch Klimaschutz und Migration werden bei den Europawahlen im Mai eine Rolle spielen. Diese Themen machten nicht an nationalen Grenzen halt, so die frisch gewählte Spitzenkandidatin der Sozialisten Katharina Barley.
Worauf sollen wir denn warten? Dass China das löst, dass die USA das lösen, dass wir das alleine lösen? Das kann nur im Rahmen der Europäischen Union erstritten werden.
Barleys Vater ist Engländer, ihre Mutter Deutsche. Da schmerzt der bevorstehende Brexit umso mehr. Aber genau der könnte den 27 verbleibenden Staaten die europäischen Wurzeln verdeutlichen, glaubt Ratspräsident Tusk. Und zitiert den britischen Sänger John Lennon. Die Europäische Union ist auf Ideen gebaut worden, die unmöglich zu erreichen schienen. Also wer weiß, ich könnte sagen, ich bin ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige.
Träume von der Kraft der europäischen Wurzeln. Wurzeln, die Großbritannien kappen will. Es wird jedenfalls ein turbulenter Abend werden bei den Tories in London. Noch ist Theresa May im Amt. Das könnte sich noch heute Abend ändern. Sie muss sich einem Misstrauensvotum ihrer eigenen Partei stellen. Und wenn sie nicht mehr Chefin der Tories wäre, dann wäre auch ihr Posten als Regierungschefin wohl nicht mehr zu halten. Das beobachtet man auch in Brüssel sehr genau. Andreas Meyer-Feist in Brüssel. Ein Brexit ohne May, wie wird das denn in Brüssel gesehen?
Ja, erstmal hält man sich an das, was am Nachmittag aus London zu hören war, dass sich May wohl durchsetzen kann und morgen auch zum Treffen der EU-Regierungschefs wie geplant nach Brüssel kommen wird, um ihre Nöte mit dem Vertrag im britischen Unterhaus auch in Brüssel noch einmal vorzutragen. Also man spekuliert da nicht groß, aber mit einem Nachfolger, das sagt man hier auch ganz klar, wäre die Lage genauso, wie sie jetzt ist. Auch ein Nachfolger wäre aus EU-Sicht an den Vertrag gebunden, hat es dann aber vielleicht noch schwerer, diesen Vertrag auch durchzubringen, innenpolitisch, im Parlament. Und dann bliebe eben am Ende nur noch ein harter Brexit, den will die EU natürlich auch nicht.
Also es wäre wirklich egal, ob es jetzt ein Brexit-Hardliner wäre, der neue Regierungschef, wenn es denn so weit kommt in Großbritannien, oder auch jemand, der den Brexit noch abwenden möchte?
Ja, das Problem sind ja die Zugeständnisse, die die Briten wollen, die Theresa May will. Und der Nachfolger wird das ja auch ähnlich sehen. Und diese Zugeständnisse, die die Briten wollen, die gehen eben an die Substanz des Vertrags, den die EU mit den Briten ja selbst ausgehandelt hat, mit der britischen Regierung und auch beschlossen hat. Und der heikelste Punkt ist hier ein Problem mit Nordirland. Dieser britische Teil soll ja auch nach dem Brexit nicht vom EU-Nachbarn Irland abgeschnitten werden. Und da gibt es eine Regel, die vielen Briten eben viel zu EU-freundlich ist. Und da möchte man gerne eine Befristung haben. Das will die EU aber nicht, weil sie glaubt, dadurch erpressbar zu werden in der Zukunft. Und das ist eben ein ganz heikler Punkt. Es geht an die Substanz des Vertrages. Da spielen eher die Inhalte dieses 600-Seiten-Papiers eine Rolle, weniger die handelnden Personen in Großbritannien.
Also in Brüssel ist man relativ entspannt. Aber wenn Theresa May das Misstrauensvotum nicht überstehen sollte heute Abend, dann wird ja der ganze Zeitplan für den Brexit durcheinander kommen. Noch mehr, als er durch die verschobene Abstimmung über den Austrittsvertrag sowieso schon ist. Der 29. März wird dann ja wohl kaum zu halten sein, oder?
Ja, der 29. März 2019 ist gesetzt. Die britische Regierung, egal wie sie sich dann darstellt, hätte die Möglichkeit, entweder den Brexit ganz abzublasen. Das ist juristisch geprüft durch den Europäischen Gerichtshof. Das wäre eine Möglichkeit. Dann würde eben alles außer Spesen nichts gewesen sein. Die zweite Möglichkeit wäre, man überlegt sich, den Termin noch etwas hinauszuziehen, also nicht den 29. März 2019 Brexit, sondern noch einige Wochen draufzulegen, um mehr Zeit zu gewinnen, um die Sache zu ordnen. Hier gibt es aber auch ein Problem, nämlich die Europawahl. Bis zur Europawahl muss das passiert sein, denn Großbritannien kann nicht in der EU bleiben und dann nicht mitwählen. Also es sind nur wenige Wochen, nicht viel wäre gewonnen. Und die dritte Möglichkeit wäre eben, das ist die wahrscheinlichste, es gibt eine Zusatzerklärung zum Brexit-Vertrag, wo man all die britischen Nöte noch einmal aufnimmt und verspricht, die nach dem Brexit einvernehmlich zu lösen. Und das könnte man natürlich dann auch mit einer neuen Regierung machen, die sich aber dann auch ziemlich schnell bilden muss. Denn eine Abstimmung im britischen Parlament muss es ja geben. Die ist jetzt für Ende Januar terminiert und die kann auch nicht sehr lange danach stattfinden. Die muss dann schon rechtzeitig vor dem offiziellen Brexit-Termin angesetzt werden.
Also alles eng getaktet. Der Brexit zeigt ja, wie verunsichert viele Menschen in Europa sind. Wir haben das im Beitrag aus England auch gehört, wie groß die Sehnsucht nach einfachen Lösungen ist und früherer vermeintlicher Stärke und Übersichtlichkeit. Wenn die Zukunft bedrohlich scheint, dann ist die Flucht in die Vergangenheit die Folge. Der Slogan der Brexit-Befürworter lautete ja auch Let's take back control. Holen wir uns die Kontrolle zurück. Wie will sich die EU denn in Zukunft besser aufstellen und den Europäern eine positive Zukunftsperspektive eröffnen?
Na, mit Visionen ist das so eine Sache. Man möchte das erstmal ganz klein mit Selbstverständlichkeiten anfangen, die man bisher etwas vernachlässigt hat. Das wird auch beim EU-Gipfel der Regierungschefs jetzt eine Rolle spielen. Es geht um Bürgerbeteiligung, Bürgerkonsultationen, also um ein Mitmach-Europa. Das alles nicht nur den Politikern zu überlassen, sondern wie kann man die Bürger per Abstimmung oder sonst einem anderen Instrument dazu bringen oder auch einbinden in ganz konkrete europäische Entscheidungen. Also eine Art direkte Demokratie in Europa. Darüber wird diskutiert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Probleme, weil die Parolen, die von den Brexit-Befürwortern in die Welt gesetzt wurden, spielen ja auch in anderen Ländern in anderer Form eine Rolle. Nehmen wir Ungarn, nehmen wir Polen, also nationalistische Tendenzen oder der Wunsch, sich wieder zurückzuziehen, der ist überall sichtbar, auch wenn er nicht so weit geht wie in Großbritannien. Und das ist natürlich etwas, was man mit Bürgerbeteiligung allein nicht lösen kann.
Sie beobachten das ja in Brüssel ganz genau. Hat man denn erkannt, dass sich die EU besser erklären muss?
Man ist viel zu viel und viel zu intensiv beschäftigt mit den Brexit-Fragen. Das muss ich sagen. Und die Fähigkeit zur Selbstkritik ist zwar da, aber sie wird immer wieder überlagert von der aktuellen Politik, also von dem Fahren auf Sicht in Krisen. Das ist das große Problem. Und das muss eigentlich die Frage der nächsten Zeit sein, dass man sich auch mal zurücklehnt und sich genau diese Frage stellt, die ist zu kurz gekommen.
Aus Brüssel, Andreas Meyer-Feist, ganz herzlichen Dank. Wie viel Sturm kann man aushalten? Wir sind noch mal draußen auf See mit Herman Melville und Moby Dick.
Einen Augenblick stand die Bootsmannschaft wie erstarrt. Dann wandten die Männer sich um. Das Schiff? Großer Gott, wo ist das Schiff? Aber bald erblickten sie in trüber und verwirrender Verzerrung sein schwindendes Phantom gleich einer luftigen Fata Morgana. Nur die Spitzen der Masten ragten noch aus dem Wasser, und nach wie vor standen die beiden heidnischen Harpuniere dort ihren sinkenden Ausguck, hingen im Bann der Betörung oder der treuen Gefolgschaft oder des Schicksals an ihren einst so hohen Horsten. Nun erfassten die kreisenden Wasser das einsame Boot, jeden Mann, jeden treibenden Riemen, jede Lanze, und wirbelten alles herum, Beseeltes und Unbeseeltes, zogen alles um und um in einen Strudel, der selbst den kleinsten Span der Pequod mit in die Tiefe riss.
Auf die Straße für Europa, neue Chancen durch den Brexit. Die EU hat kein Interesse daran, den Briten den Brexit möglichst angenehm zu gestalten. Sie muss Haltung zeigen und bewahren, denn sonst könnte es ja sein, dass auch andere EU-Mitglieder der Union den Rücken kehren wollen. Die Gemeinschaft dient vielen Populisten als Sündenbock für alle möglichen Probleme. Allerdings funktioniert das offenbar auch nur eine begrenzte Zeit lang, wie das Beispiel Italien zeigt.
In der morgendlichen Presseschau des italienischen Rundfunks, während der Zuhörer sich melden dürfen, geht es derzeit recht ruppig zu. Minister Salvini ist ungezogen, benimmt sich flegelhaft und repräsentiert keinesfalls alle 60 Millionen Italiener, wie er gerne behauptet, so einige der Zuhörer in den vergangenen Tagen. Und die drücken damit ein noch undeutliches, aber doch spürbares Umdenken bei vielen Italienern aus. Die Italiener laufen immer erst einmal, wie ein Sprichwort besagt, dem Sieger hinterher. Doch genauso schnell lassen sie ihn fallen, sollte er sich als Schaumschläger entpuppen. Und genau das droht natürlich einem Wahlsieger, der sich die Stimmen mit einem genialen Taschenspielertrick geholt hat. Lega und Fünf-Sterne-Bewegung hatten dem Volke Hilfe für die Armen und Steuererleichterungen versprochen. Finanziert mit einer Neuverschuldung, die nach den EU-Regeln, die auch Italien unterschrieben hat, nicht erlaubt ist. Bauernschlaue Schlussfolgerung der Populistenregierung: Jetzt ist die EU schuld, wenn die Armen in Italien kein Geld bekommen. Und schon schimpfen alle auf die Brüsseler Bürokraten, die kein Herz mehr für das Volk der bisher so EU-treuen Italiener hätten. Passiert ist aber bisher gar nichts, und die Italiener kommen langsam dahinter, dass die vollmundig angekündigten Wahlgeschenke noch immer nicht ausgepackt sind, dass die Preise steigen und die Arbeitslosenzahl ebenso. Und dass die gerade erst verfemte EU bei solch chaotischer italienischer Finanzpolitik möglicherweise zum dringend benötigten Rettungsanker wird. Auch der Brexit und die drohenden Folgen wirken durchaus abschreckend. Zehntausende italienischer Familien sorgen sich jetzt um die Zukunft ihrer nach England ausgewanderten Kinder. Italien ohne EU, das ist für alle kühl kalkulierenden Italiener, und das sind sehr viele, völlig undenkbar. Sie lassen aber die Regierung erst einmal weiter krakeelen, in der Hoffnung, dass sie vielleicht ein paar Verbesserungen für Italien erreicht, ein paar Zugeständnisse, ein paar Finanzspritzen. Und wenn sie auch das nicht schafft, dann wird die jetzige Regierung so lautstark triumphieren, sie die Macht übernommen hat, ebenso sang- und klanglos untergehen. Dalle Stelle, alle Stalle, von den Sternen in den Stall, so ein anderes italienisches Sprichwort. Wahrscheinlich wird sie sich noch eine Weile halten, weniger durch eigene Verdienste als vielmehr dank des Desasters der Parteien, die vorher regiert haben und jetzt in der Opposition sind. Il potere logora chi non ce l'ha. Die Macht verschleißt jene, die sie nicht haben. Ein ebenfalls berühmtes Sprichwort, geprägt von Giulio Andreotti, Der war jahrzehntelang erfolgreich an der Regierungsmacht, schlau und gerissen. Gleichermaßen Freund der europäischen Nachbarn wie auch der heimischen Mafiabosse. Dagegen wirkt die heutige römische Regierung geradezu dilettantisch.
Robert Menasse hat sich schon öfter mit der europäischen Idee beschäftigt in seinen Büchern und Essays. Letztes Jahr hat er den Deutschen Buchpreis bekommen für seinen Roman, der in Brüssel spielt. Er heißt Die Hauptstadt. Schönen guten Abend, Herr Menasse.
Guten Abend.
Die Briten fühlen sich ja eher fremdbestimmt durch Brüssel und haben den Brexit beschlossen. Wie gut kommt Brüssel bei Ihnen weg?
Was meinen Sie damit, wie gut kommt Brüssel bei mir weg?
In Ihrem Buch.
Nein, die Frage ist, wofür steht Brüssel? Brüssel ist einmal die belgische Hauptstadt, ja, und es ist die Stadt der europäischen Institutionen, ist auch der Sitz der NATO. Also wenn wir jetzt über die EU reden und Brüssel als Synonym für die europäischen Institutionen nehmen, dann ist klar, dass es da sehr, sehr viel zu kritisieren gibt. Es hat keinen Sinn, etwas schön zu reden. Wir erleben ja gegenwärtig multiple Krisen. Aber das ändert nichts daran, dass wir die europäische Idee verteidigen müssen. Und die Frage ist, wie wir das wieder in den Vordergrund stellen. Was ist die Idee? Worum geht es? Wo wollen wir hin? Und nicht nur immer wie geblendete Kaninchen auf die Krisen zu schauen.
Auf die Straße für Europa, neue Chancen durch den Brexit. So haben wir die Sendung heute überschrieben. Das Misstrauensvotum der Tories gegenüber ihrer Chefin Theresa May hat uns ein bisschen dazwischen gefunkt. Die Abstimmung steht ja noch bevor. Was aus dem Brexit und dem dazugehörigen Zeitplan wird, wenn May tatsächlich abgelöst würde, das steht jetzt in den Sternen. Aber welche neuen Chancen für Europa sehen Sie durch das Hickhack um den Brexit?
Lassen Sie mich zuerst ein Wort sagen zu dem Sachverhalt, den Sie so treffend bezeichnen, es steht in den Sternen. Was mich hochgradig irritiert seit Wochen, ist, dass die Europaberichterstattung überhaupt keine Fakten mehr oder kaum noch Fakten bringt, sondern nur noch Mutmaßungen. Und ich würde einmal abwarten, was wirklich geschieht. Wird England den Soft-Brexit schaffen, wird sie das Angebot annehmen, das die EU mit dem ausverhandelten Vertrag gemacht hat, wird es einen harten Brexit geben oder wird es ein neues Referendum geben? Das weiß heute kein Mensch.
Ja, deswegen kann man ja auch diese Fakten nicht berichten, ne? Weil diese Fakten liegen ja noch nicht auf dem Tisch, deswegen kann auch nicht darüber berichtet werden.
Nein, aber man kann zum Beispiel darüber diskutieren, was das alles eigentlich bedeutet. Ja? Ich meine, was Fakten sind, das ist meiner Meinung nach vollkommen klar, ist, dass das ganze Chaos, das durch dieses Brexit-Referendum ausgelöst wurde, einen Stimmungsumschwung in ganz Europa produziert hat, den finde ich gut. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass in Österreich die Freiheitliche Partei immer für den Exit getrommelt hat, also gedroht hat, sie möchte ein Referendum machen für den Austritt Österreichs aus der EU. Und seitdem sichtbar wird, was das für Komplikationen, Krisen und wahrscheinlich auch heftige ökonomische Schäden produzieren wird, ist es weg vom Tisch. Die haben sich vollkommen umgedreht. Und so ist es in einigen Ländern passiert. Das ist einmal das Gute daran. Dann möchte ich an noch etwas erinnern, was nie berichtet wurde, aber mir sehr symptomatisch erscheint. Ich war gerade in Brüssel, als das Referendumergebnis bekannt wurde. Und ich bin damals mit Beamten der Europäischen Kommission zusammengesessen und wir haben nervös gewartet auf das Ergebnis. Und als es dann gekommen ist, haben Sektkorken oder Champagnerkorken geknallt. Und wissen Sie warum? Weil die Beamten auf der Arbeitsebene in der Europäischen Kommission Tag aus, Tag ein zu tun hatten mit den Egoismen, mit den Sonderwünschen, mit den Blockaden, mit den Ausnahmeregelungen, die Engländer immer für sich beansprucht haben. Mhm. Und wenn man das weiß, ja, dann weiß man auch, wenn der Brexit stattfindet, egal wie, ob hart oder soft, ja, dann zum ersten Mal in der Europäischen Union ein Zustand hergestellt ist, in dem die Frage, wer kriegt welche Ausnahmen, wer kriegt welche Opt-out-Regelungen, wer bekommt welches Nachgeben auf nationale Egoismen, in der Form nicht mehr möglich sein wird. Und wir dürfen eines nicht vergessen, der größte Skandal war, dass England, das United Kingdom, sich geweigert hat, die europäische Menschenrechtscharta zu unterschreiben, die nach dem Lissabon-Vertrag verpflichtend für alle Mitglieder der Europäischen Union ist und Verfassungsgrundlage der Europäischen Union. Und als England sich geweigert hat, hat man sich nicht getraut zu sagen, wir müssen jetzt eigentlich ein Ausschlussverfahren gegen euch eröffnen, wenn ihr nicht unterschreibt. Man hat gesagt, England, das kann man nicht ausschließen und so. Der Brexit löst das jetzt ein, was im Lissabon-Vertrag eigentlich vorgesehen war. Und stellen Sie sich vor, Griechenland hätte sich geweigert, die Menschenrechtscharta nicht zu unterschreiben. Oder Malta, verstehen Sie? Und jetzt ist klar, ja, alle europäischen Mitgliedstaaten haben die Menschenrechtscharta in der als Verfassungsgrundlage akzeptiert. Und dieses ewige Ausnahmen, Ausnahmeregelungen, Opt-out, Egoismen, das wird jetzt eigentlich, das kann nur mehr reduziert werden in der weiteren europäischen Politik. Und das ist die gute Nachricht. Und die zweite gute Nachricht ist, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass United Kingdom in 10 oder 12 oder 15 Jahren, wenn alles auf den Tisch liegt, alle Schäden, alle Probleme, alle Konsequenzen des Austritts aus der Union, wieder ein Beitrittsansuchen stellen wird und diesmal ohne alle Ausnahmen, als vollwertiges Mitglied. Das ist auch logisch, weil England gehört zu Europa, das ist keine Frage, aber wichtig ist die Gemeinsamkeit und die Geschlossenheit der Europäischen Union und die hat eine Chance nur, wenn der Brexit jetzt endlich stattfindet.
Das hat Professor Glees am Anfang der Sendung auch schon mal angedeutet, dass quasi der Karren erst vor die Wand gefahren werden muss, damit man erkennt, was Europa eigentlich wert ist.
Ja. Das ist die Jean-Monnet-Formel. Der hat es schon sehr früh gesagt, dass alle großen Fortschritte im europäischen Einigungsprojekt eigentlich erst möglich werden in schweren Krisensituationen, bei Gefahr des sonstigen Untergangs. Und das scheint sich jetzt noch einmal zu bewahrheiten.
Das klingt für mich auch so ein bisschen wie bei einer Party, wenn die Ersten gehen, wenn der Kreis kleiner wird, dann fangen erst die richtig guten Gespräche an.
Ja, manchmal ist es so. Aber manchmal werden die Gespräche, wenn Sie das Partybeispiel weiterdenken, manchmal werden die Gespräche auch dann durch den Grad des Alkoholkonsums einfach nur mehr so realistisch. Ein bisschen ist es auch so im Moment.
Ja, aber noch sind wir bei Wasser und Brot, wenn es um die Europadiskussionen geht, würde ich sagen. Aber das klingt jetzt bei Ihnen schon an, dass die Zukunftsvision für Europa durchaus nicht negativ gesehen wird von Ihnen.
Ich möchte es vorsichtig so formulieren. Ich habe mir Optimismus verordnet, weil ich kein Feind meines Wohlbefindens bin. Tief in meinem Innersten habe ich schon sehr, sehr starke Befürchtungen. Weil die Kehrseite der möglichen Einigkeit nach dem Austritt von United Kingdom aus der EU ist folgende. Wenn es nicht mehr möglich ist, am Beispiel Englands, für sich Ausnahmeregelungen und so weiter durchzusetzen, dann werden die Staaten, in denen nationalistische Populisten regieren oder stark sind, statt auf Ausnahmen auf Blockaden setzen. Mhm. Und Blockaden sind fast noch tödlicher als Ausnahmen für einzelne Mitglieder. Und das ist die große Gefahr, die ich sehe. Und das erleben wir auch gleichzeitig jetzt schon. Auch hier, wenn ich das österreichische Beispiel nehmen darf, die österreichische Regierung ist überhaupt nicht mehr interessiert an Gemeinschaftslösungen in Europa. Der Europäische Rat funktioniert überhaupt nicht mehr, kommt zu überhaupt keinem Beschluss mehr, weil unter anderem auch der österreichische Kanzler oder auch die österreichischen Fachminister, die Ministerräten nur noch Blockadepolitik machen, um dann zu Hause sagen zu können, die EU funktioniert nicht. Wir müssen inzwischen, bis sie funktioniert, eine nationale Lösung finden. Und das heizt den Nationalismus an und das ist das große Nervengift in den Köpfen der Wähler und das ist die riesige Gefahr.
Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung, Robert Menasse. Auf die Straße für Europa, neue Chancen durch den Brexit, HR2 Kultur der Tag. Die Briten liefen sich ein großes Schauspiel rund um den EU-Austritt und wie das so ist bei einem guten Drama, es regt zum Nachdenken an und das kann ja dann auch Gutes bewirken. Die anderen EU-Staaten scheinen ein bisschen mehr zumindest zusammenzurücken im Angesicht der Irrungen und Wirrungen auf der Insel. Und wir haben gehört, vielleicht sind die Briten ja irgendwann und dann aus tiefster Überzeugung wieder im Club. Ob Theresa May morgen noch britische Premierministerin ist, wird sich später am Abend zeigen. Die Wettbüros jedenfalls haben keine Wetten mehr angenommen. Heute Nachmittag, sie gehen sicher von einem Sieg Mays aus. Und Theresa May selbst hat angekündigt, dass sie vor den Wahlen im Jahr 2022 zurücktreten wird. Die Sendung gibt's in der ARD Audio App oder als Podcast auf hr2.de zum Nachhören. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.